NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kunz. Thema heute in Ihrer Redezeit: dicke Luft in den Städten, wie wird Nahverkehr attraktiv? Ihre Ideen, Ihre Meinung, die wollen wir bereden, die wollen wir hören. Sie können uns kostenlos anrufen über die 08000 4417 77 08000 4417 77. Heute das Thema in der Redezeit: dicke Luft in den Städten, wie wird Nahverkehr attraktiv? Auto fängt mit Au an. Diese profane Wahrheit fühlen seit Monaten viele Besitzer von Dieselfahrzeugen, aber auch Politiker und Politikerinnen auf kommunaler und auf Bundesebene am eigenen Leib. Die haben wahrscheinlich akute Bauch- und Kopfschmerzen gleichzeitig. Grund: der lang viel gepriesene Dieselmotor ist schmutziger als gedacht, sorgt für dicke Luft in den Städten. Fahrverbote drohen, wohl auch nach einem weiteren Krisengipfel gestern in Berlin. Der sogenannte Mobilitätsfonds wurde zwar möglicherweise wahlkampfinspiriert auf 1 Milliarde Euro aufgefüllt, aber wo sind denn jetzt die sinnhaften Konzepte, die damit umgesetzt werden können? Das wollen wir heute mal klären in unserer Redezeit: dicke Luft in den Städten. Wie wird Nahverkehr attraktiv? Welche Erfahrungen haben Sie da so bisher gemacht?
Also ich fahre sowieso jeden Tag mit Bus und Bahn. Und nee, ich finde es so gut, wie es ist, weil ich komme überall hin.
Carsharing, gerade mit E-Mobilität, ist eine super Sache, weil es dann Stationen gibt, wo sie geladen werden können. Zu Fuß unterwegs zu sein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, das müsste deutlich attraktiver sein. Fahrradstraßen, breite Fahrradwege.
Ich finde, dass es vielleicht da mehr Anreize gibt, dass es halt mehr so ein Park and Rides geben sollte, also Parkhäuser, und dass dann dieses Parkticket gleichzeitig halt auch für den öffentlichen Nahverkehr ist. Und zum Teil finde ich sie ein bisschen überteuert im öffentlichen Nahverkehr.
Ich glaube auch nicht, dass es da einen großen Spielraum gibt, finanzieller Art. Ich meine, wenn man die Preise senken würde, statt ein Busticket, statt 2 Euro 1,50, das ist nicht wirklich hilfreich, ne?
Das könnten Sie vielleicht auch noch irgendwie anstreben, dass es mehr Stadträder gibt, bessere Stadträder. Dann würden die Leute vielleicht noch mehr Fahrrad fahren hier.
Also grundsätzlich läuft das hier schon ganz gut mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ist noch verbesserungswürdig. In Hamburg fehlt so im Grunde so eine Ringstraße einmal rundherum, dass man irgendwie nicht mehr alles mit dem Hauptbahnhof leiten müsste.
Also Ideen gibt es ja offensichtlich genug gegen die dicke Luft in den Städten. Aber wir fragen heute trotzdem nochmal: wie wird Nahverkehr attraktiv oder attraktiver, denn es gibt ihn ja schon und in vielen Städten, wie wir gehört haben, ist es durchaus auch in Ordnung, aber man kann ihn ja vielleicht noch optimieren, ausbauen, wie auch immer. Das waren jedenfalls erste Meinungen zu unserem heutigen Thema, gesammelt von Kira Meyer. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, wie wollen Sie Ihre Stadt sauberer haben, was die Luft angeht zumindest? Stinkt Ihnen Ihre Stadt vielleicht auch und Sie sind da ein bisschen sauer auf das, was da in den letzten Jahren so gelaufen ist? Dann rufen Sie uns an. 08000 4417 77 08000 4417 77 kostenlos, wie immer in der Redezeit. Dr. Gerd Landsberg ist Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Guten Abend, Herr Dr. Landsberg.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Sie saßen ja gestern mit der Kanzlerin und anderen an einem Tisch und man kann ja sagen, Sie haben sie ordentlich über den Tisch gezogen. Ich meine, da nochmal so eine Verdopplung rauszukriegen auf 1 Milliarde, das ist klasse. Trotzdem gibt es so Verantwortliche aus Hamburg und aus Hannover, die sagen, oh, das ist aber ein komischer Gipfel gestern gewesen. Im Grunde ist das alles nicht zufriedenstellend. Was ist denn da nun passiert? Ist das nun wirklich alles nur Geld, was man gar nicht so richtig anlegen kann?
Also ich finde diese Bewertung ungerecht, und besonders ungerecht finde ich, wenn sie von Leuten kommen, die selber dabei waren. Also das war ja nicht nur die Kanzlerin, das war der Vizekanzler, das waren die Ministerpräsidenten, das waren die Kommunen und die kommunalen Spitzenverbände. Und da ist nicht nur über die 1 Milliarde, über die wir uns natürlich freuen, sondern da ist ein konkreter Plan entwickelt worden, was kann man vor allen Dingen kurzfristig machen. Es geht ja nicht nur darum, was wir langfristig machen, da werden wir sicher ja in dieser Sendung noch drüber reden, aber es geht ja ein bisschen darum, die 89 Städte in Deutschland, die Probleme mit den Grenzwerten haben, was können die machen, damit Fahrverbote vermieden werden. Und da sind auch einige Dinge vorgestellt worden, die ich erstaunlicherweise in der Presse kaum gefunden habe. Wenn Sie also heute als Stadt einen Elektrobus beschaffen wollen, den gibt es nicht auf dem deutschen Markt, den gibt es in Polen und in China. Sie müssen es ausschreiben, der liegt bei 1 Million. Bis Sie den haben, haben wir Ende 2019. Mhm. Aber was Sie machen können, auch kurzfristig, ist die bestehenden Dieselbusse, da ist zum Beispiel das Beispiel Aachen genannt worden, die können Sie so umrüsten, das kostet pro Bus etwa 20.000 Euro, dass über 90% der Stickoxide vermieden werden. Das ist eine Sache, die können Sie kurzfristig machen. Und dann hat das auch einen Effekt. Was wir auch gelernt haben bei dem Dieselgipfel, das ist von Stadt zu Stadt komplett unterschiedlich. Also ich habe das Beispiel Aachen genannt, da würde das möglicherweise fast 25% bringen.
Aha.
Während die Münchner sagen, wenn wir unsere eigene Flotte, das ist ja die kommunale Flotte, wenn wir die jetzt alle elektrisch hätten, würde es unser Problem nicht lösen. Denn bei uns kommen 75% der Stickoxide aus dem Individualverkehr mit PKWs. Das liegt natürlich sicherlich auch daran, dass München eine andere Struktur hat.
Wollte ich gerade sagen, es sind ja unterschiedlich gelagerte Probleme. Ne?
Genau, insofern, wenn ich so in den Medien heute lese, ja, das reicht wieder alles nicht, ist alles viel zu schlecht. Also die Wunder, die immer von der Politik erwartet werden, die gibt es nicht. Und die wird auch jeder andere Politiker nicht machen können. Aber dass da ein ernsthaftes Ringen war, was auch finanziell unterlegt wurde und dass daraus konkrete Maßnahmen für die betroffenen Städte und das sind ja auch die Regionen entstehen, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Insofern tun mir ehrlich gesagt Politiker auch manchmal ein bisschen leid. Egal, was sie tun, die Presse haut drauf.
Tilman Bracher ist Bereichsleiter Mobilität am Deutschen Institut für Urbanistik. Schönen guten Abend, Herr Bracher.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Können Sie uns mal sagen, sind jetzt diese Dieselfahrverbote, die ja seit Wochen, seit Monaten diskutiert werden, sind die jetzt eigentlich vom Tisch mit dieser Geschichte von gestern oder müssen wir da nach wie vor mit rechnen?
Nein, ich denke, wir müssen nach wie vor mit rechnen. Die Gerichte haben klar gesagt, dass die Einhaltung der Grenzwerte zu Fahrverboten ab dem 1. Januar führen soll.
Mhm.
Und die Maßnahmen, die angesprochen wurden, die wirken viel länger, viel langfristiger.
Aber wir haben ja gehört, es gab jetzt Geld für kurzfristige Maßnahmen und diese kurzfristigen Maßnahmen, sagen Sie, reichen aber nicht aus, um tatsächlich die Stickoxidbelastung in den Städten herunterzufahren, so herunterzufahren, dass diese Fahrverbote nicht drohen.
Das Umweltbundesamt hat ja ausgerechnet, dass in einigen Städten dann das drohende Fahrverbot nicht kommt. Aber in den meisten dieser 89 Städte müssen wir nach wie vor mit den Fahrverboten rechnen. Und das liegt eben daran, dass der Verkehr insgesamt einfach zu stark ist, zu viel Autoverkehr in den Städten. Und nur das Umrüsten der kommunalen Flotte, der öffentlichen Flotte, reicht auch nicht, sondern wir haben auch viel zu viele Diesel-PKWs, die eben auf den Straßen unterwegs sind, die vor allem von den Pendlern kommen, die aus dem Umland sind. Dort ist ein wesentlich höherer PKW-Anteil. Die großen Städte haben es ja zum Teil schon sehr gut geschafft, die Menschen aufs Fahrrad, auf die öffentlichen Verkehrsmittel, aufs Zu-Fuß-Gehen zu bringen. Mhm. Aber im Pendlerverkehr gibt es einfach noch sehr, sehr viel Autoverkehr.
Würden Sie denn sagen, da gibt es echte Alternativen? Sind die Leute einfach zu stur oder gibt es diese Alternativen gar nicht?
Na, die Alternativen müssen aufgebaut werden. Mhm. Das kann man schon relativ einfach machen. Die Leute fahren ja Auto, weil es viel schneller geht als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Gerade wenn man am Land wohnt, nicht in der Nähe von einer S-Bahn-Station oder Regionalbahnstation, dann muss man erst zur S-Bahn hinfahren oder man nimmt eben gleich das Auto und fährt direkt in die Stadt.
Mhm.
Und das ist oft deutlich schneller. Da muss man sich also genau überlegen, ob man nicht das eine oder andere Angebot zusätzlich bringen kann. Und dann sind die Bahnen, die beispielsweise nach Hamburg oder München reinfahren, oder Stuttgart reinfahren, die sind richtig voll, auch Köln. Und da gibt es Kapazitätsprobleme, das ist kein Komfort mehr, da steht man wie ein Hering. Und das heißt einfach, für solche Strecken braucht man Entlastung. Züge kann man nicht so schnell kaufen, also muss man sich da was mit Bussen einfallen lassen. Das geht auch relativ schnell, aber es kostet natürlich auch Geld.
Also wir müssen uns schon über ein langfristiges Konzept unterhalten, um unsere Mobilität in Deutschland zu erhalten oder umzustellen, sauberer zu machen. Uwe Petri ist Gründer und Inhaber des Planungsbüros VAR, Planung für Radverkehr, für Fußverkehr und für Intermodalität. Schönen guten Abend, Herr Petri.
Schönen guten Abend, Herr Kuhn.
Sie haben alle Lösungen in der Tasche, in der Schublade und warten jetzt auf einen Anruf von der Kanzlerin, die sagt, jetzt machen Sie mal, oder wie?
Naja, das wäre mal eine Herausforderung, da müsste ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, es gibt andere, einfache Möglichkeiten, wie die Kommunen aktiv werden können und das auch relativ schnell.
Und welche sind das?
Naja, also wir haben Probleme und die Probleme sind meistens Flächenprobleme. Das heißt, wir haben für die, die mit dem Auto kommen, zu wenig Parkplätze. Ich habe das hier gerade aktuell besprochen mit dem, der mich hier im Studio eingewiesen hat, der gesagt hat, es dauert länger.
Müssen wir dazu sagen, Sie sitzen in Frankfurt, ne?
Ich sitze in Frankfurt.
Ja, das wissen
ganz
unsere Hörer
genau.
Noch nicht. Ja, okay.
Also ich bin auch Fahrlehrer, also ich kenne auch die Windschutzscheibenbrille. Und insofern probieren die meisten Menschen andere Verkehrsmittel zu wenig aus. Wir haben zwar eine Stärkung und eine Steigerung im Bereich des Rad- und Fußverkehrs und des ÖPNVs, aber noch lange nicht in dem Maß, wie es wünschenswert ist und vor allem, wie die Potenziale es hergeben. Ich will vielleicht drei kurze Beispiele, die leider im Ausland, aus dem Ausland kommen, Ihnen kurz darlegen. Das eine ist Kopenhagen, die haben gesetzlich vorgeschrieben, 5% der Parkplätze pro Jahr im öffentlichen Verkehrsraum zu reduzieren, um Fläche für die Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Und in Basel ist die Innenstadt so gut wie autofrei. Das erhöht auch immens die Lebensqualität. Und wir haben auch in der Schweiz Firmen, die ihren Mitarbeitern verbieten, die näher als 10 Kilometer wohnen, mit dem Auto zu kommen. Mhm. Also das machen die aber nicht, um die zu ärgern, sondern um die dazu zu bringen, gesünder zu leben und auch hier für die Firma gewinnbringend zu sein. Also da gibt es viele Studien und viel ist einfach in dem Bereich der Nahmobilität. Wir unterhalten uns hier also eigentlich vorwiegend, wo die Potenziale liegen, über Rad- und Fußverkehr. Hm. ÖPNV ist viel ausgereizt.
Ich habe noch mal eine persönliche Frage. Wenn Sie Fahrlehrer sind, können Sie den anderen Leuten noch mit gutem Gewissen Autofahren beibringen?
Also es geht nicht ums Autofahren, es geht um Mobilität. Aha. Und die Fahrschulen werden Mobilitätsschulen werden. Mhm. Das ist völlig klar, weil die Leute müssen lernen, wie sie mit dem Bus fahren, wie sie mit dem Elektrofahrrad unterwegs sein können. Wir müssen auch die Fahrlehrer schulen, wir müssen vor allem auch die Busfahrer schulen, weil die Sicherheit, über die sollte man auch sprechen. Die meisten fahren nicht, weil sie Angst haben im Verkehr. Wir müssen uns auch über Geschwindigkeit unterhalten. Also das sind alles ganz, ganz wichtige Themen, um die Lebensqualität zu steigern, weil die Leute, die verhalten sich ja erstmal viel aus Gewöhnung. Genau. Und dann muss man ihnen von klein auf in der Mobilitätskarriere einfach beibringen, was sind sinnvolle Fortbewegungsarten.
Gerd Landsberg, nun sind wir ja in der Regel kein ganz dummes Volk. Warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Wir müssen doch im Grunde als ein sehr mobiles Land, ein sehr großes Land, ein sehr großes Volk, hätten wir doch schon sehr viel früher über solche neuen Konzepte nachdenken müssen. Haben wir viel zu lange gesagt, das Auto ist es und das bleibt es?
Also der Deutsche hat ein besonderes Verhältnis zum Auto. Sie haben es als Politiker sehr schwer, gegen das Auto zu halten. Ich würde aber, bevor ich antworte, noch Herrn Petri noch mal recht geben. Er hat ja das Beispiel Basel und Kopenhagen und da bringe ich gleich ein deutsches Beispiel. Die Stadt Aachen, ja auch mehrere tausend Beschäftigte, sagt erstens, ihr kriegt keinen Parkplatz mehr von der Stadt zur Verfügung gestellt. Ihr kriegt auch keine Abrechnung, wenn ihr mit dem eigenen Wagen Dienstfahrten mehr macht. Hat einen enormen Effekt gehabt. Also das ist sicherlich ein richtiger Ansatz. Aber zurück. Man muss doch ehrlich sein, wir haben doch jahrzehntelang die Städte eher für die Autos gebaut und weniger für die Menschen. So. Und das lag auch daran, das Auto war das Statussymbol. Also je schneller, je besser, je größer, je besser. Das verändert sich gesellschaftlich. Für die Jugendlichen ist ein Auto gar nicht mehr so entscheidend. Ist zu nutzen schon, aber ist zu haben schon weniger. Mhm. Und dann kommt hinzu, dass natürlich sie nicht immer mehr, der Verkehr ist so schnell gestiegen. Die Zahl der Autos ist so schnell gestiegen, so schnell können sie gar nicht Straßen bauen. Das ist ja auch ein alter Grundsatz. Bauen sie mehr Straßen, haben sie mehr Verkehr. Klartext, wir brauchen eine andere Mobilität, wir brauchen eine Verkehrswende. Und was die Städte angeht, wir brauchen weniger Individualverkehr mit dem Pkw in den Städten. Sie haben das ja eingangs gesagt, also das seien die Pendler aus dem Umland, das ist richtig. Also ich beobachte zum Beispiel als Bonner am Samstag, da Tiefgaragen werden teilweise umgebaut, das ist eine frei, da stehen 20, 30 Autos davor mit laufendem Motor. In jedem Auto sitzt eine Person und wartet darauf, dass ein Parkplatz frei wird. Das ist ja nicht mehr normal sowas. Mhm. So, und deswegen sage ich auch, wir haben ja immer so dieses Bashing, die Automobilhersteller und die Kommunen, der Bund und die Länder haben wir jetzt auch schon alles schön gemacht. Man muss natürlich auch dem Bürger die Augen öffnen. Ne? Also der Einzelne gehört dazu und entweder schaffen wir diese Verkehrswende, die ich für unverzichtbar halte, gemeinsam oder wir schaffen sie gar nicht. Aber der Druck, der jetzt aufgebaut wird, der ist natürlich enorm und da spielen die Gerichtsentscheidungen eine Rolle. Wobei, da würde ich auch gerne noch mal einen Satz zu sagen. Es wird ja in der Diskussion immer so getan, jetzt drohen in diesen Städten Fahrverbote. Das stimmt doch gar nicht. Es sind einzelne Straßen. Und die Fahrverbote werden unterm Strich überhaupt nichts bringen. Denn wäre es möglicherweise, darf man in der Straße da nicht fahren. Dann fahren sie in einer anderen Straße, machen noch einen Umweg und noch mehr Staus. Ne? Also, und noch ein letzter juristischer Hinweis. Ein Gericht kann ein Fahrverbot überhaupt nicht anordnen. Da brauchen Sie eine gesetzliche Grundlage für. Ein Gericht kann sagen, ihr müsst den Luftreinhalteplan des Landes einhalten. Und dazu kann dann auch das gar keine Autos fahren, aber das nur so am Rand.
Thema Bracher, an Sie nochmal die Frage als Fachmann für Mobilität. Wir haben ja jetzt ein bisschen gehört, die Menschen müssen erzogen werden, die Autofahrer müssen aus dem Auto rausgeholt werden oder verdonnert werden, möglichst viele da reinzusetzen oder das Auto am Rande der Stadt stehen zu lassen. Nun gibt es viele gesetzliche Maßnahmen, auch strukturelle Maßnahmen, da werden dann möglicherweise Fahrspuren noch weiter eingeengt, das Autofahren macht noch weniger Spaß. Ich habe mal persönliche Erfahrung gehört von einem Umweltdezernenten, der mir gesagt hat, wir machen das extra, dass du ständig bei Rot an der Ampel stehst. Wir machen das extra, dass unser öffentlicher Verkehr Vorrang hat vor deinem Auto, damit du keine Lust mehr hast, Auto zu fahren, damit du endlich umsteigst. Das ist ja Zwangsmaßnahme. Das muss man ja wirklich sagen. Kann man denn die Menschen nicht irgendwie auch überzeugen von Verkehrskonzepten? Muss man die wirklich so brachial erziehen, dass man ihnen auch Parkraum dann klaut auf die Jahre hinweg?
Nein, Parkraum klauen. Der Parkraum ist ja öffentlich, also von daher wird er nicht geklaut. Aber ich denke, man muss die Konzepte so machen, dass die Menschen das von alleine entdecken und dass sie auch mitmachen, dass sie dabei sind. Nur durch Verbote wird man überhaupt nichts erreichen. Da wird die politische Diskussion noch mehr Spannung bekommen, sondern wir müssen gute Alternativen haben. Es muss einfach Spaß machen, in der Innenstadt zu Fuß zu gehen. Es muss Spaß machen, auf den Radwegen, die es gibt, in die Stadt hineinzufahren. Da muss es auch mal eine grüne Welle für die Radfahrer geben oder für die Fußgänger. Die Fußgänger warten oft ewig an den Ampeln in vielen Städten. Also das ist alles bisher aufs Auto ausgelegt. Und wenn wir das System ein bisschen umsteuern und die Prioritäten verändern, dann wird das zu Fuß gehen, das Radfahren und natürlich auch der öffentliche Verkehr dort, wo man ihn noch deutlich verbessern kann, werden attraktiver. Und dann entdecken schon die Menschen auch die Alternativen. Bei den jungen Leuten sieht man das ja. Die jungen Leute, die in die Städte ziehen, die sind vielleicht mit 18 gleich beim Führerschein gewesen, zu Hause in ihren Kleinstädten oder auf dem Dorf. Und in den Städten haben sie dann kein Auto mehr und entdecken das Leben ohne Auto. Und wenn wir sie dabei behalten, wenn sie wieder zurückziehen, nachher irgendwann nach dem Studium oder nach der Ausbildung, dann haben wir dort eine andere Mobilitätskultur. Und darum geht es, dass man entdeckt, wie man sich noch bewegen kann, dass man eben nicht jeden Weg mit dem Auto machen muss, dass man nicht zum Kaffee trinken einfach ins Auto sitzen muss und irgendwo rausfahren muss, sondern man kann auch in die netten Kneipen in der Stadt gehen und die Städte wieder entdecken. Das passiert doch auch schon. Das passiert bei den jungen Leuten und wir müssen diesen Trend einfach verstärken. Und
aber dann, möglicherweise kommt dann von außen keiner mehr in die Stadt, weil die sagen, wie soll ich da hinfahren, wenn da gar keine Parkmöglichkeiten sind, wenn da gar kein Straßenraum mehr frei ist für mich. Ich stehe im Stau, dann sind zwar diejenigen innen, sind geschützt und sagen, Mensch, ist schön hier, aber von außen kommt kein Einfluss mehr.
Nein, wir haben doch tolle öffentliche Verkehrsmittel. Die sind zwar in der Pendlerzeit voll, aber zwischen den Pendlerzeiten am Sonntag oder am Samstag, da kann man, denke ich, noch eine Menge von Leuten in die Städte bringen. Also das ist nicht das Problem der Kapazität. Und es gibt auch viel mehr öffentliche Verkehrsmittel. Seit es die Apps gibt, seit 5 bis 10 Jahren, kann man das auch ganz einfach entdecken. Die jungen Leute entdecken das und die wissen plötzlich, wie sie vom Dorf mit der App in die Stadt kommen und auch abends mit dem letzten Nachtbus und mit irgendeiner Kombination dann wieder nach Hause kommen. Also da müssen nicht mehr immer die Eltern kommen und fahren, wie das noch vor Jahren war. Ich denke, diese Kultur, die startet gerade, diese neue Mobilitätskultur. Und das muss sich auf die anderen Generationen, auch die älteren Generationen langsam übertragen. Auch die Älteren müssen lernen, mit den Apps umzugehen, den öffentlichen Verkehr zu entdecken und zu nutzen. Der ist oft viel näher, als man denkt und wird viel öfter, als man denkt.
Unser Thema heute in der Redezeit. Dicke Luft in den Städten. Wie wird der Nahverkehr attraktiv, der dann ja möglicherweise auch die dicke Luft entlastet oder die Luft generell etwas sauberer macht, wenn es denn tatsächlich Antriebe sind, von denen wir sagen, da passiert eben nicht so viel mit Ausstoß von Stickoxiden und ähnlichem Kram. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie da eigene Ideen haben, vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht haben oder sauer sind über das, was da in den letzten Monaten passiert ist, dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos über die 08000 441777. 08000 441777. Unser Thema heute: Wie wird der Nahverkehr attraktiv? Wie können wir Verkehrskonzepte gestalten, damit alle in irgendeiner Form zufrieden sind und die Luft sauber wird und dann auch sauber bleibt? Dennis Teubner aus Hamburg am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend. Ich würde gerne einen Vorschlag unterbreiten. Jeder, der sein Auto stehen lässt, darf für die Dauer, wo sein Auto steht, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos nutzen. Und ich glaube, dass es heute mit den elektronischen Möglichkeiten ist, ein leichtes festzustellen, dass das Auto steht und die Berechtigung für den öffentlichen Verkehr auf dem Smartphone oder Mobiltelefon zu spielen, das dann als Fahrkarte dienen kann.
Oh, Interessanter Hinweis, Gerd Landsberg.
Also, ja, da würde ich gerne zwei Sätze zu sagen. Also der Ansatz, dass der Preis eine Rolle spielt, der ist aus meiner Sicht richtig. Das hat sich übrigens auch in Stuttgart gezeigt. Da hat man bei der hohen Belastung ja den sehr günstig gemacht. Leider hat man das nicht durchgehalten, weil, klare Ansage, die Stadtwerke pro Monat einen Verlust von 10 Millionen gemacht haben. Aber es ist meiner Ansicht nach richtig zu überlegen, können wir nicht über das Tarifsystem die Leute vom Auto in den Bus oder in die Bahn bringen? Und da möchte ich mal was Revolutionäres sagen. Das ist jetzt nicht die Aufgabe meines Verbandes und das ist meine ganz persönliche Auffassung. Wenn Sie schauen, dass die Einnahmen des ÖPNV in Deutschland bei 15 Milliarden liegen, dann ist das zwar viel Geld, aber gemessen an der Größe ist es gar nicht so schlimm. Also könnte man nicht zum Beispiel sagen, es gibt eine Nahverkehrsabgabe, die jeder Haushalt bezahlt und der ÖPNV ist umsonst. Ich weiß, dass das rein theoretisch ist, aber es hat mal eine Stadt in Brandenburg gegeben, die haben versuchsweise mal eine Zeit lang gesagt, es kostet gar nichts. Erfolg, die Leute sind zu Tausenden umgestiegen. Nur dann haben sie das Problem, dass der ÖPNV sofort überfordert ist. Aber dass wir einen Preisanreiz bieten müssen, wie Sie das gerade gesagt haben, das halte ich für ganz wichtig und ich halte noch was anderes für wichtig. Dieser Dschungel von Tarifen, in jeder Stadt anders, Kurzstrecke, Langstrecke, mit Rad, ohne Rad, Samstagabend, mit Kind, ohne Kind, also das ist schon eine ziemliche Zumutung. Da wünsche ich mir im Prinzip, ich steige mit meinem Handy in den Bus, drücke auf den App und wenn ich aussteige, wird das entsprechend abgerechnet. Also da haben wir viel zu gewinnen, um mehr Attraktivität zu schaffen, aber der Preis ist wirklich wichtig.
Woran liegt das denn aus Ihrer Sicht, Uwe Petri, dass wir da so lange diese technischen Möglichkeiten gar nicht erfasst haben? Haben wir das ausgeblendet und sind jetzt erst unter dieser Dieseldiskussion wach geworden und agieren jetzt möglicherweise auch übereilt, weil wir jetzt sagen, es muss alles ganz schnell und ganz hastig gehen und jetzt fehlt möglicherweise wieder der Weitblick für gute Lösungen?
Das sehe ich gar nicht. Also wir sind hier im Rhein-Main-Gebiet, da haben wir den RMV, der ist da sehr aktiv. Also ich gucke mich auch immer um und nutze auch sehr, sehr stark mein Smartphone und musste feststellen, dass Mobilität mich zunehmend weniger kostet, weil ich einfach besser informiert bin und die entsprechenden Apps nutze und dadurch auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach zu meinem Ticket komme. Und das, glaube ich, greift um sich. Das haben die Verkehrsverbände verstanden. Die entwickeln das auch weiter. Ich würde ganz gern aber auf die Elektromobilität und die weiteren Chancen, die wir haben, vielleicht auch über Pedelecs und S-Pedelecs sprechen, also auch ein bisschen über Cargo-Bikes, über den Lastentransport, dass wir viele, viele Möglichkeiten haben, die ungenutzt sind, also auch Mobilitätspunkte zu schaffen, dass die Menschen sich in den öffentlichen Räumen informieren über Mobilität, dass Mobilität Spaß machen kann, dass wir hier die flexible, eigenständige Mobilität von klein auf sehr, sehr stark befeuern müssen. Das heißt, in den Kindergärten, in den Schulen, dass wir vor allem da im Bildungsbereich, es wird immer sehr, sehr viel über Bildung gesprochen, jetzt auch kurz vor den Wahlen, aber das, was stattfindet, ist eine ganz, ganz starke Kürzung der Mittel für die Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung an den Schulen. Und das ist haarsträubend aus meiner Sicht. Da müssen wir dran arbeiten. Wir müssen den Leuten zeigen, dass es Spaß macht, mit den uns zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln, und da haben wir mehr als wir denken, also auch gerade das Zu-Fuß-Gehen und das Visualisieren der Verkehrsräume entsprechend unseren Neigungen, das muss einfacher gemacht werden. Also ich habe keine Lust, an den Haltestellen zu stehen, da rauschen die Autos um mich herum, das sind nicht nur die Abgase, das ist der Lärm und dann kommen die Gefahren, dann müssen die Eltern ihre Kinder festhalten. Also das ist im höchsten Maß in vielen Orten noch unattraktiv und die Verkehrsraumgestaltung gibt einem nicht den Geschmack darauf, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu gehen. Und wenn man sich die Flächenverteilung anguckt, ist es einfach so. Es ist so, dass fürs Auto noch viel zu viel Platz da ist. In Darmstadt wird auch gerade ein Fahrstreifen weggenommen und zum Radfahrstreifen ummarkiert, eine Neuprofilierung vorgenommen. Da haben wir einfach viele Möglichkeiten, die werden noch viel zu wenig aufgegriffen.
Thema Bracher, hier wird immer so ein bisschen so eine Gegenposition aufgebaut zwischen den Autofahrern und denjenigen, die Bahn fahren. fahren und vor allen Dingen auch den Radfahrern. Es gibt ja da teilweise auch in den Städten heftige Diskussionen zwischen den unterschiedlichen Lobbygruppen, sage ich jetzt mal. Ist das eigentlich richtig, dass wir uns da so gegenseitig positionieren, oder ist es nicht vielleicht besser, wenn man sozusagen ein ganzheitliches Konzept entwickeln würde, wer immer das auch macht, möglicherweise dann die Kommunen selber, aber bei dem tatsächlich auch die Autofahrer das Gefühl haben, wir werden jetzt hier nicht als die bösen Buben mal aus der Stadt geschmissen oder aus den Fahrspuren geschmissen, weil wir wollen ja trotzdem auch noch die Städte erreichen. Und wir hatten gerade letzte Woche eine Sendung, wo es auch hieß, ja, wenn die Städte nicht mehr erreichbar sind, dann werden die noch dünner und die Geschäfte werden noch platter und es wird irgendwann sozusagen eine Stadt geben, in der zwar keiner mehr einkaufen, oder da wird keiner mehr einkaufen können.
Also ja, es ist also absolut richtig. Das Stichwort heißt Multimodalität. Mhm. Die meisten Menschen sind schon mit mehreren Verkehrsmitteln unterwegs, mal mit dem Auto, mal mit öffentlichen, mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Zu Fuß ist sowieso jeder unterwegs, selbst wenn man zum Auto geht, ist mehr eine Etappe zumindest zu Fuß unterwegs. Also die meisten Menschen in den Städten kennen die verschiedenen Verkehrsmittel. Auf dem Land ist es ein bisschen anders. Dort gibt es doch Strukturen, wo zum Teil noch sehr viel Auto gefahren wird, weil es eben auch keine tollen Busse gibt und die Alternativen dann doch zu weit weg sind, um Rad zu fahren. Aber in den Städten ist Multimodalität eigentlich das Thema. Ich würde gerne noch was zu dem Vorschlag von dem Hörer sagen, der sein Auto stehen lassen möchte und dafür kostenlos fahren. Es gab einige Versuche, ich glaube, das war im Bereich Stuttgart, der VVS, der Autofahrern angeboten hat, wenn sie ihren Kraftfahrzeugschein eine Zeit lang abgeben, bekommen sie dafür eine Freifahrkarte, eine freie Monatskarte. Und einige dieser Teilnehmer an diesem Experiment haben dann gesagt, ja gut, dann, es funktioniert auch ohne Auto, wir können dann völlig ohne Auto leben. Also so weit kann das dann auch gehen, wenn man das wirklich mal richtig ausprobiert.
Man muss die richtigen Anreize schaffen.
Man muss die richtigen Anreize schaffen und man muss an der richtigen Stelle wohnen und die richtigen Bedingungen haben. Wenn man natürlich auf dem Land wohnt, dann ist es deutlich schwieriger, als wenn man in der Stadt wohnt.
Na, wir wollen heute tatsächlich über die Städte sprechen, wie man da dafür sorgen kann, dass tatsächlich der Nahverkehr attraktiver wird, dadurch dann die Luft entlastet wird. Das ist auch das Thema heute der Redezeit. Also wenn Sie mitdiskutieren wollen, hier nochmal die Telefonnummer 08000 441777 08000 441777. Dicke Luft in den Städten. Wie wird Nahverkehr attraktiv? Christian Plaas aus Kiel hat Erfahrung. Guten Abend, Herr Plaas.
Ja, guten Abend, Herr Kuhn. Guten Abend in die Runde. Ich habe natürlich als Bürger Erfahrung mit dem mich bewegen in Städten und sonst wo. Ich habe erst eine Anmerkung zu machen. Bevor man über etwas diskutiert, muss man die Definitionen klären. In diesem Bereich wurde gerade angesprochen, es ging um Stickoxide als Emission. Es gibt aber auch den Reifenabrieb, es gibt Bremsenabrieb, also Feinstäube. Kohlenmonoxid ist ein Ding und unverbrannte Kohlenwasserstoffe und. CO2 natürlich. Also hier wird viel, viel vermischt als das, was böse ist. Und wenn man sich über Emissionen unterhält, dann bitte sehr eben auch über Reifenabrieb, Feinstäube, wie gesagt, auch von Bremsen. Wer an einer Hauptverkehrsstraße wohnt, der weiß, was da alles auf seinem Balkon und auf der weißen Wäsche liegt. Und jetzt meine Ansicht oder meine Meinung zu der ganzen Diskussion ist, ich glaube, dass der Bürger, der Verkehrsteilnehmer gar nicht so doof ist oder so einfältig, wie er hier, wie er oft leider dargestellt wird. Ich glaube, der entscheidet sehr rational nach Wahl des Verkehrsmittels. Nehme ich das Fahrrad, gehe ich zu Fuß, nehme ich den Bus vielleicht, nehme ich das Auto, das Boot, was auch immer, oder fahre ich mit meinem Auto von Hamburg nach München oder nehme ich den Flieger, ja? Ich glaube, der Bürger ist alt und reif genug, selber nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu entscheiden, was das rational beste Verkehrsmittel oder Transportmittel ist.
Glauben Sie denn, dass die Alternativen zum Auto, sind die aus Ihrer Sicht so gut, dass man sagt, okay, ich steige auch mal ohne Probleme um, oder gibt es da vielleicht auch Vorbehalte, weil man sagt, naja, wenn ich in der Bahn fahre, dann muss ich umsteigen, das dauert alles ein bisschen länger und mit dem Fahrrad werde ich nass möglicherweise?
Ich nehme, Herr Kuhn, mal das Beispiel des NDR, der eine Niederlassung in Kiel hat und eine in Hamburg unter anderem. Wenn der fährt mit Kameraleuten durchs Land,
wir nennen das Landesfunkhäuser, nicht Niederlassung.
Ja gut, sagen wir so. Ja, nee, also ich will damit sagen, der fährt auch nicht, der liebe NDR, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Warum? Weil er Termine hat, weil er Transportkapazität braucht. Und so entscheidet der Bürger auch. Wenn ich nur alleine bin und bei schönem Wetter fahre, nehme ich natürlich das Fahrrad, 7000 Kilometer im Jahr, mit links. Und es bringt zunehmend Spaß.
Aber ich mache das nicht aus politischen Gründen, sondern weil ich aus rein egoistischen Gründen einfach keine Parkplatzsorgen, billiger, schneller, flexibler. Ich klapper 6 Geschäfte ab. Das schaffe ich mit dem Carsharing-Wagen nicht. Das ist auch ein Auto. Ja. Und das Gleiche ist eben auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn ich mit 3 Leuten von Kiel nach Hamburg mit 6 Litern pro 100 Kilometer fahre, dann ist das wenig, weniger als die Bahn pro Nase. Ja.
Also
ja.
Ihre Schlussfolgerung, Herr Plaas, ist, wir müssten, wenn wir wollen, dass die Leute weniger Auto fahren, den ÖPNV besser, schneller und preiswerter machen.
Ich würde dem Bürger selbst überlassen, was er gerade wählt. Viel Bahnverbindung ist auch gut. Aber wenn Sie was mitzuschleppen haben, ich habe das Beispiel Kamera vom NDR angebracht, da können Sie nicht mit 3 Kisten in so ein ICE reinschleppen. Da geht ja nicht mal ein Fahrrad rein.
Und so ähnlich geht es wahrscheinlich auch anderen, also nicht nur unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem NDR-Fernsehen. Vielen Dank, Christian Plaas aus Kiel. Mario Segert aus Lindenberg, guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Kuhn, und in die Runde. Ich musste das von meinem Vorredner mal ganz kurz aufnehmen. War gar nicht mein Plan, aber er hat recht. Ich bin viel mit dem LKW unterwegs und viel auf den Autobahnen. Und ich nehme jetzt mal nicht den NDR, ich nehme einfach bloß die Polizeistaffel. Wenn eine Hundertschaft zur Demonstration gefahren wird, dann sehe ich immer nur 2 Mann im T5 sitzen, anstatt sich einen großen Bus zu mieten, wo vielleicht 60 oder 50 Leute Platz hätten. Nein, da werden dann mit 10, 15 T5 gefahren, um die Beamten dann hinzubringen. Gut, das ist jetzt meine Ansicht. Aber worauf ich hinaus will, ich wohne auf einem Dorf. Wir sind eine 180-Seelen-Gemeinde und liegen zwischen Gut und Böse. Das heißt, ich habe zu jedem Supermarkt 25 Kilometer gefahren. Ja, ist so. Es ist Fakt. Ne, ÖPNV findet nicht statt, weil der Bus fährt dann unter der Woche von einmal 7.30 Uhr und einmal nachmittags um 14.30 Uhr. Das heißt, für alle Rentner, die bei mir leben im Dorf und die Besorgung haben, Ärztetermine und so weiter und so fort, die sind aufgeschmissen. Da wird man schon genötigt, mit dem Auto zu fahren. Das ist die eine Sache. Jetzt bin ich viel mit dem LKW unterwegs. Und ich habe ein gutes Beispiel, weil wir vorhin gerade mit den Emissionsmessungen in Stuttgart zum Beispiel, da war das aufgekommen. Wenn Sie von der A45 abfahren, weil vom Kamener Kreuz wieder Stau ist und möchten Sie die B7 durch Hagen durchfahren. Hagen liegt in Westfalen, hinter Dortmund, kurz vom Sauerland, liegt im Tal. Das Stadtzentrum liegt im Tal. Mhm. Dort ist ein Container aufgebaut, der misst die Emission vor dem Finanzamt. Und diese Strecke bis zur Kreuzung, also zwischen 2 Kreuzungen, beträgt ungefähr 200-300 Meter. Vorher kommt aber schon das Verbotsschild für Lkw-Durchfahrt verboten, weil die Emissionen wahrscheinlich durch den Pkw-Verkehr wieder total enorm sind. Das heißt, ich fahre raus aus dem Tal, muss mich mit meinem 40-Tonnen-Lkw mit Volllast über die Bezirke, Wohnbezirke auch teilweise, quälen, um dann wieder runterzukommen, einmal in die Kurve zu fahren von einem Umweg von 10-12 Kilometern, um dann wieder auf die B7 zu kommen, um dann weiterzufahren, um den Stau auf der Autobahn zu umfahren. Das ist für mich Schwachsinn. Das ist aber dem geschuldet, weil die Städte müssen bezahlen an die EU. Je höher die Emissionswerte sind, muss ja jede Stadt, auch Stuttgart ist ja ein leidiges Beispiel, die zahlen ja, glaube ich, jeden Tag oder jeden Monat, ich weiß nicht, was sie da abdrücken müssen für Emissionen. Also da kann ich mal der Logik dieser EU-Vorgaben kann ich nicht folgen.
Ja, da muss man allerdings sagen, Herr Segert, diese EU-Vorgaben sind von Deutschland mit initiiert worden.
Richtig, genau. Aber und ich habe noch, also das.
Sie haben noch einen Punkt, Herr Segert, ne?
Und ich möchte gerne eins sagen. Vor einigen Jahren war in Frankreich mal angedacht worden, den Autoverkehr aus Paris zu reduzieren. Das heißt, man wollte in Frankreich hingehen und diese ganze SUVs, diese Zweitwagen, wo die Mama dann ihre Kinder mit ihrem dicken SUV, was Statussymbol ist, extra besteuern beim Kauf dieses Fahrzeuges. Eine Art Luxussteuer. Um damit eben gewisse Sachen anders zu finanzieren. Das ist irgendwann im Sande verlaufen. Ich habe aus Frankreich auch nichts mehr gehört. Gut, ich bin kein Franzose, lese keine französische Zeitung, weil ich das nicht verstehe, aber von der Sache her. Und so ist es in Deutschland auch. Gucken Sie doch mal, stellen Sie sich an die Schule hin und gucken, was da morgens abläuft. Da kommen die dann Ladies von.
Wir haben es verstanden. Es gibt auch schon erste Kommunen, da sind diese ganzen Transporttaxis für die Kinder verboten.
Paris ist wirklich ein gutes Beispiel für eine moderne Verkehrspolitik.
Mich würde noch mal interessieren, wenn wir jetzt tatsächlich über diese Städte auch noch mal reden, was der Herr Segert gerade angesprochen hat, dass da tatsächlich mittlerweile ja Verbotszonen sind und müssen sich Lkw-Fahrer und auch andere möglicherweise durch ganz andere Ecken durchdrücken, um überhaupt dann da hinzukommen, wo sie hinkommen. kommen wollen. Und das ist ja in der Tat manchmal verbunden mit Umwegen, die dann auch wieder natürlich Emissionen schaffen. Es gibt auch Städte, die sagen, wir warten auf unseren neuen Großrechner, damit wir endlich grüne Welle hinkriegen und sowas alles. Da fragt man sich ja auch in der Tat als Laie, warum gibt es diese Großrechner nicht viel schneller? Denn die hätten ja auch für Entlastung sorgen können. Und warum gibt es sind diese Verbotszonen immer wirklich so gedacht oder so wirklich durchdacht, dass sie auch Sinn machen im Sinne von...
Also, richtig schlau sind die oft nicht.
Herr Landsberg.
Also richtig schlau sind sie oft nicht, muss man sagen. Da hat der Herr Segert schon recht. Das ist dem Druck geschuldet, dass in der Straße eben wahrscheinlich der Stickoxidwert besonders hoch ist. Aber man muss auch ein bisschen was zur Verteilung der Städte sagen. Jetzt gehen Sie doch mal hin und sagen, ich baue eine Umgehungsstraße. Was glauben Sie, was Sie für Widerstände bekommen? Das ist ja das Problem. Jede Veränderung stößt auf Widerstand. Und unser Baurecht gilt nicht zu Unrecht als eins der kompliziertesten. Und dann sind Sie auch im Verdacht, Sie bauen dann eine Straße, das ist ja schlecht. Und auch die Digitalisierung, natürlich wäre die ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Es gibt ein Gutachten von Prognos, das sagt, jedes dritte Auto in einer deutschen Stadt fährt nicht von A nach B, sondern sucht einen Parkplatz. Und im Idealfall müsste im Navigationsgerät erscheinen, kein Parkplatz in der Stadt, aber am Park and Ride, dritte Reihe, da kannst du einsteigen, in 5 Minuten kommt der Bus und das Ticket haben wir dir auch schon gerade gelöst. Technisch machbar, aber leider noch weitgehend Zukunftsmusik.
Ich denke, wenn wir diese Umwegfahrten anschauen, dann gibt es noch ein Problem, über das wir noch nicht gesprochen hatten, das sind die Brücken. Wir haben einen miserablen Zustand vieler Brücken in Deutschland. Ein Drittel der Brücken muss erneuert werden und ein großer Teil muss besser unterhalten werden. Und möglicherweise hat auch diese Umwegfahrt damit zu tun, dass sie mit ihrem schweren Lastwagen einfach nicht über bestimmte Brücken können, weil die Brücken das nicht mehr halten. Wir haben dort über Jahrzehnte vernachlässigt, Investitionen vernachlässigt. Und das ist auch mit so einem Thema, das mit reinkommt. Also es ist manchmal nicht das Naheliegende, was den Umweg verursacht, sondern man muss sich dann einfach mal anschauen, was wäre wirklich der Grund.
Aber Herr Bracher, nochmal die Frage an Sie jetzt als Experte, der sozusagen übergeordnet auch einschätzen kann. Wenn man sich das jetzt anschaut und sagt, also wir wollen jetzt erstmal was Kurzfristiges machen, dafür haben wir diese Milliarde da zur Verfügung gestellt, wenn wir uns über ein tragfähiges Verkehrskonzept für Deutschland unterhalten, können wir dann die Kommunen da alleine lassen, können wir die Städte alleine lassen, können wir sagen, gut, macht ihr das mal für euch und das macht die andere Stadt, macht das für sich. Natürlich gibt es da individuelle Unterschiede in den einzelnen Städten, aber müssen wir nicht dafür sorgen, irgendwann mal, dass sozusagen etwas aus einem ganzen Guss passiert. Auch Baustellen. Es gibt ja auch Baustellen in Städten, die werden von unterschiedlichen Trägern eingerichtet. Die stimmen sich manchmal gar nicht untereinander ab. Dadurch entstehen ja auch wieder Staus und dadurch entstehen natürlich auch wieder Wartezeiten von Autos bei laufendem Motor. Man hat so ein bisschen das Gefühl, da wurschtelt so jeder vor sich hin. Und ein gemeinsames Konzept, auch im Sinne von überzeugendem Konzept, auch Mitnahme der Bürgerinnen und Bürger, auch das Gefühl, dass man sagt, man macht jetzt was Positives in eine Richtung lenkend, das bringt uns allen was. Das gibt's immer nicht. Müsste nicht die Kanzlerin sagen, so pass auf, wir setzen uns jetzt nicht nur kurz vor der Wahl an den Tisch, sondern wir setzen uns jetzt jede 4 Wochen an den Tisch und entwickeln mal Deutschland neu, was das Verkehrskonzept angeht.
Fände ich ganz gut, aber jede Stadt braucht trotzdem eine individuelle Lösung. Jede Stadt hat ein Stück weit ein anderes Problem, andere Pendlerströme beispielsweise oder unterschiedlich große Innenstadt, wo man dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. In den Städten haben wir auch das Problem, dass eben zum einen die Luftreinhaltung eine Rolle spielt, dann spielt die Verkehrsplanung eine Rolle. Dann kommt der Brückenzustand dazu. Also das sind so unterschiedliche Bereiche. Dann hat die Polizei auch noch bestimmte Anforderungen. Dann kommen die Bundesstraßen oder Autobahnen, die durch die Städte durchlaufen, möglicherweise eine Anschlussstelle haben oder wie in Leverkusen halb über der Stadt liegen und von dort Emissionen in die Stadt transportieren. Also das sind ganz unterschiedliche Faktoren, die man zusammendenken muss. Und die haben wir bisher in der Regel nicht richtig zusammengedacht. Deswegen ist es ganz sinnvoll, dort jetzt integrierte Pläne zu machen. So ist es vorgeschlagen worden auf den beiden Gipfeln. Und man muss das Thema einfach jetzt mal ganzheitlich anpacken. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um da voranzukommen. Wenn immer nur einer was plant, dann plant der öffentliche Verkehrsbetrieb seine Netze neu, aber das passt dann nicht zum Straßennetz. Oder wenn wir Stadt-Landkreisgrenzen haben beispielsweise, dann haben wir schöne öffentliche Verkehrsmittel, die ins Landkreis rausfahren. Die haben draußen dann andere Takte, keine Anschlüsse mehr. Die Haltestellen liegen an der Umgehungsstraße, liegen gar nicht mehr in den Ortszentren, weil die Umgehungsstraße so ungeschickt um die Ortdörfer herumgeführt worden ist, ohne das damals an öffentlichen Verkehr zu denken. Also das sind ganz viele Themen, die man jetzt integriert, denke ich, anpacken muss. Und oft kann man Schnelllösungen machen, aber man muss es einfach mal zusammen denken. Und man darf nicht die eigene Grenze immer nur im Kopf haben, den eigenen Zuständigkeitsbereich, sondern man muss über die Zuständigkeitsbereiche hinwegdenken.
Zusammen denken und dann auch zusammen handeln. Ne?
Ja, und das sind Kommunen, Bund und Länder sind da insgesamt gefragt. Mhm. Die Länder sind ja auch für den Feinstaub zuständig beispielsweise. Und so muss das ineinander greifen. Und deswegen finde ich das schon ganz gut, dass der Impuls jetzt kommt, das nicht weiter isoliert zu behandeln, zu planen, sondern das mal zusammenzubringen.
Jan Wüsting aus Lehe am Telefon. Abend.
Ja, moin. Erstmal ein Gruß an den Herrn vom RNV. Da kann ich mich noch gut an meine hessische Zeit erinnern. Das fand ich sehr angenehm. Verkehrsverbund Südhessen.
Hallo.
Vor allem als Student mit Studententicket. Das war eine klasse Sache. Das genießt jetzt meine Tochter auch. Der krasse Kontrast ist, wir sind vor etlichen Jahren hier nach Dithmarschen gezogen, leben hier an der Kreisgrenze zu Nordfriesland. Und ich möchte Ihnen, das fand ich sehr interessant, was der Vorredner eben sagt in Bezug auf Ganzheitliches, mal erzählen, was hier so in der Amtsentwicklungsplanung passiert. Wir haben hier ein Amt, das Amt Eider, und das macht einen Amtsentwicklungsplan und beschäftigt sich dabei auch mit dem Nahverkehr. Es gab dann Bürgergespräche, da bin ich dann mal gewesen und habe mir das angehört. Und da wurde ganz stolz erzählt, ja, es werde Kernbuslinien geben, die neu eingerichtet werden. Ja, die hören aber an der Kreisgrenze auf. Nur, wir haben 2 Kilometer bis zur Kreisgrenze. Hinter der Kreisgrenze sind die 2 kleinen Mittelstädtchen, die hier unsere Region komplett versorgen, mit Fachärzten, mit Supermärkten und so weiter. Ja. Viel wichtiger noch als die 30 Kilometer entfernte Kreisstadt. Geplant wird bis zur Kreisgrenze. Das ist die Grenze des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Ja, wir haben ja also Kleinstädterei auf dem Lande in einer Art und Weise, wie man sie sich im 21. Jahrhundert nicht vorstellen kann, wo auch keine App hilft. Da hilft nur ein wirklich Umdenken im Denken. Das zieht sich auch noch durch andere politische Bereiche, aber hier ist es wirklich eklatant.
Ja, Landkreisgrenzen sind in vielen Bundesländern und vielen Gegenden
ein Riesenproblem. Hier ist es jetzt noch irgendwie politisch-historisch motiviert. Das mag jetzt eine Eigenart sein, die vielleicht der Vorredner versteht, der erzählt, er wohnt irgendwo zwischen Gut und Böse. So in etwa kann man sich das hier auch vorstellen. Es wohnt sich sehr schön hier, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich fahre hier 50.000 Kilometer Auto im Jahr, weil ich sonst anders nicht von A nach B komme. Ich würde sofort den ÖPNV nutzen und nutze ihn da an den kleinen Stellen, wo es geht, wenn er denn funktionsfähig vorhanden wäre.
Aber ist er nicht.
Ist er nicht.
Ja, mit Mitfahrgelegenheit.
Herr Wüsting.
Ja, jetzt ist es so, es ist hier überlegt worden über eine Mitfahrbank. Ich weiß nicht, ob Sie das Konzept der Mitfahrbank kennen. Wer sich da draufsetzt, will mitgenommen werden. Ja. Irgendwo so an der Ausfallstraße Richtung Kreisstadt stellt man so ein Ding auf, ist im Prinzip so eine Art institutionalisiertes Anhalterfahren. Ich hatte mich umgehört, da so an den Tischen dieses Treffens, wo Leute aus dem ganzen Amt zusammenkamen, die mitdiskutieren wollten. Das will keiner.
Also es gibt auch als App. Ja, also da kann man auch bei den Kommunen sowas einrichten. App. Der eine fährt von hier nach dort. Man sieht das Bild und dann kann man sich natürlich da andocken. Und
aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Leute, die mitfahren wollen, sagen, nee, ich habe Angst, beim anderen ins Auto zu steigen, wenn ich den nicht kenne. Und die Leute, die ins Auto fahren, sagen, ich setze mir da noch nicht in Wildfremden rein.
Also es gibt offensichtlich tatsächlich eine ganze Menge guter Ideen, aber die sind noch nicht so richtig überzeugend angekommen bei denjenigen, die sie nutzen könnten. Wir haben auch noch eine E-Mail bekommen von Stefan Neugebauer aus Celle, der hat mal was errechnet. Er sagt auch, die Frage ist doch, wofür benötigen wir Mobilität? Der Durchschnittsdeutsche, schreibt er in Anführungszeichen, legt um die 15 Kilometer täglich mit dem Auto zurück. Eine Entfernung, die ich noch mit dem Rad fahren würde. Es gibt natürlich Pendler, so wie ich, die 20 oder mehr Kilometer pro Strecke zurücklegen. Bei mir sind es 60, einfache Strecke. Die Bahn hat es in den letzten 40 Jahren geschafft, viele Strecken stillzulegen. Also da ist offensichtlich auch in die falsche Richtung gedacht worden. Aber nochmal zum Thema Fahrrad jetzt, Uwe Petri. Ist es denn tatsächlich so, dass die Fahrräder mittlerweile durch das, was Sie angesprochen haben, auch E-Antrieb und so, sind die eigentlich immer attraktiver geworden? Die Lastenfahrräder sieht man auch immer häufiger mittlerweile, die kleinen Lastenfahrräder sieht man immer häufiger im Stadtbild. Also ist da schon eine Entwicklung im Gange, auf die wir setzen können, auf die wir uns draufsetzen können, die wir einfach nur noch mal ein bisschen mehr bewerben möchten, müssten, damit das auch eine größere Menge von Menschen erreicht?
Ja, absolut. Also jetzt letztes Wochenende ist gerade die Fahrradmesse in Friedrichshafen zu Ende gegangen. Die 3,5 Millionen Marke Elektrofahrräder, E-Bikes, Pedelecs, die haben wir geknackt. Ich bin gespannt, wenn das so weitergeht. Also im Moment haben wir 15% Zuwächse pro Jahr. Das Pedelec mutiert eigentlich zum ganz normalen Fahrrad. Die Unterschiede verschwimmen zusehends. Ich bin gerade gekommen heute von einem Baustellentermin, da planen wir gerade die längste Fahrradstraße Hessens in Dreieich und habe dann noch den Radschnellweg, die Route Darmstadt-Frankfurt in Spee in Teilen genutzt, wo wir auch dabei sind, in Forstbereichen zu asphaltieren und zu beleuchten. Also wir haben sehr, sehr große Chancen im Ballungsraum über das Fahrrad, gerade wegen den Distanzweiten. Früher habe ich für 3 bis 5 Kilometer geplant, seitdem es das Pedelec gibt für 5 bis 10. Und jetzt mit dem S-Pedelec geht wirklich die 15-Kilometer-Marke. Das sind Bereiche, die in Holland schon völlig normal sind. Und wir müssen einfach uns über die Leistungsfähigkeit unterhalten. Die Städte sind an den Kapazitätsgrenzen. Wir haben hier zum Beispiel in Frankfurt den Flughafen, da haben wir gerade Planungen gemacht, große Gewerbegebiete entsprechend anzubinden und mit attraktiver Infrastruktur auszustatten. Da gibt es auch viele Bonussysteme, die von den Arbeitgebern genutzt werden können, um hier tätig zu werden. Und ich muss sagen, ich bin im Moment noch auf Wegen unterwegs und sehe zu wenige.
Mhm. Ja. Aber eine Frage nochmal zum Fahrrad. Also nass wird man aber nach wie vor. Da gibt es mittlerweile auch Fahrräder, die man sagen kann, okay, da bin ich jetzt wetterunabhängig.
Überdachte Fahrradwege.
Ja, also auch mit Rückenwind. Das gibt es in Holland schon. Das können wir hier auch haben. Das habe ich auch in Planung. Also wenn dann auch ein paar Teilstrecken. Klar, das muss man auch so denken. Also wir haben zum Beispiel Wege, die dann auch nur mit Licht, wo das Licht angeht, wenn der Radfahrer kommt. Wenn er also in den Bereich fährt, in den Lichtschatten der entsprechenden LED-Beleuchtung, dann geht auch das Licht an und er wird geführt. Und das sind ganz, ganz wichtige Elemente, die genutzt werden können und die meisten, die das dann auch mal nutzen, machen das auch häufiger, weil sie sich besser fühlen und weil das auch dem Gesundheitstrend und dem Wellness entspricht. Also die meisten Betriebe haben mittlerweile ein Gesundheitsmanagement, das sollte man nutzen für betriebliches Mobilitätsmanagement und auch das schulische Mobilitätsmanagement da einbinden. Und dann sehe ich einfach das Problem bei den Kommunen, da fehlen die Fachleute. Das
da muss noch umgedacht werden.
Aber Herr Kund,
ich müsste jetzt Sie leider alle drei kurz unterbrechen, weil wir noch zwei Hörer in der Leitung haben und die würde ich gerne vor 10 noch hier in die Sendung nehmen, weil nach 10 kommt bei uns der Jazz. Rebecca Schulz, Scholz aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Kund und Ihre Kollegen. Ich habe, als dieser Dieselskandal aufkam, damit gerechnet, dass in no time die Autofahrer den öffentlichen Nahverkehr stürmen bzw. Fahrgemeinschaften bilden. Mhm. Und ich kann nicht sagen, ich wohne in Hamburg und ich habe immer eine sehr, sehr, sehr beliebte Straße zu überqueren mit meinem Fahrrad, um auf meine Arbeitsstelle zu kommen. Ich habe nicht beobachtet, dass das zu einem Trend wurde. Kein Mensch hat sich darüber Gedanken gemacht, was tue ich meinen Mitmenschen an. Sondern alle Welt sagt sich, ich kann es mir leisten und das ist mein, das ist nun mal mein Stil.
Eine private Entscheidung.
Genau. Und schließlich ist es ja auch nicht verboten. Mhm. Und deswegen denke ich mir, da kann man sich noch so viele Gedanken machen.
Wir müssen schon Regularien schaffen.
Ja, es müssen Regularien her. Mhm. Und diese Regularien, die werden nicht kommen, weil jede politische Partei daran interessiert ist, um Wählerstimmen zu bekommen. Und die Wähler, die sagen, ich will mein Privileg behalten, nämlich mein privates Fahrzeug. Und es wird nicht kommen, davon bin ich überzeugt.
Also wir haben eine höhere Regulierung auch gegenüber der Autoindustrie, die wird aus meiner Sicht schon kommen, Frau Scholz. Ja. Und die Frage ist nur, gelingt es der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben Elektromobilität zunimmt? Wir sollten ja auch nicht, das wollen ja auch nicht das Auto verteufeln. Es ist nur die Frage, welches Auto mit welchem Antrieb wo fährt. Wenn einer über Land fährt mit einem normalen 6er-Euro-Diesel, ist das ja auch in Ordnung. Man muss ja auch sehen, den Bürgern ist ja auch geraten worden, den Diesel zu fahren, weil er eben viel weniger Benzin verbraucht. Das ist wieder auch fürs Klima gut. Die Diskussion, die jetzt über die Stickoxide, ich wiederhole mich da, aber ich sage trotzdem mal, bezieht sich auf einige wenige Städte und bei vielen Städten, die betroffen sind, auf einige wenige Straßen. Es ist nicht so, dass in Deutschland weit die Luft in den Städten schlechter geworden ist in den letzten 20 Jahren. Sie ist besser geworden, aber die Grenzwerte sind auch anders geworden. Das ist ja vorhin okay. In dem Kommentar wie beim Blutdruck. Wenn Sie den Blutdruck noch tiefer sind, dann machen wir die Leute auch krank.
Also aber die Grenzwerte sind ja deshalb auch erhöht worden oder niedriger gemacht worden, weil man gesagt hat, sie sind sonst schädlich. Also ich meine, es gab ja schon offensichtlich
Gründe. Also dass das Gründe, nicht gesund ist, ist völlig unstreitig.
Doch, also wir stehen doch im Stau in der Stadt und das ist doch einfach Fakt. Ja. Und insofern brauchen wir mehr Radverkehr und wir brauchen Ziele, wir brauchen einen vernünftigen Modal Split. Und wir haben ja Zielsetzungen, wir haben Instrumente, wir haben den nationalen Radverkehrsplan, den muss man lesen, den muss man anpacken, da muss man investieren und auch die Radwege entsprechend klassifizieren. Wir sind gerade am Anfang mit den Radschnellwegen. Ja. Wir haben hier auch einen Boom an Fahrradstraßen und das muss genutzt werden.
Herr Petri, ich muss Sie leider unterbrechen, weil wir haben noch Burkhard Kuhs aus Hamburg im Telefon. Ansonsten würde ich sagen, wir haben ja demnächst Wahl und dann fahren wir alle mit dem Fahrrad zum Wahllokal. Dann fangen wir schon mal gut an. Gehen zu Fuß und dann können wir ja entsprechend auch die Partei wählen, von der wir sagen, die ist möglicherweise diejenige, die das Mobilitätskonzept der Zukunft im Wahlprogramm hat. Burkhard Kuhs aus Hamburg. Guten Abend, Herr Kuhs.
Ja, guten Abend, Kuhs, ja. Zu diesem Thema habe ich doch eine ganze Reihe zu sagen.
Oh, wir haben
man
nicht mehr so viel
ja
Zeit, Herr Kuhs.
Unter Leber, SPD-Verkehrsminister,
ja.
Einen Spurwechsel verboten, wenn kein Grund vorlag, rechts oder links abzubiegen. Das hat natürlich die CDU, nachdem sie an der Macht kam, wieder gekippt. Es war zu dieser Zeit ein richtiger beruhigter Verkehr entstanden, weil es ja gar keinen Zweck hatte, sich da irgendwo anzustrengen. Man musste also in der Spur bleiben und es war strafbar abzubiegen, wenn man geblinkt hat und das und nicht abgebogen ist.
Ach so, okay.
Ja, und das ist ja alles rückgängig gemacht worden. Dann, ich bin ja Radfahrer auch und besonders mit Pedelec fahre ich schon seit 5 Jahren. Die Radwege sind natürlich jetzt alle mittlerweile aufgehoben worden. Da ist überhaupt keine Kennzeichnung mehr. Also die Radfahrer wissen gar nicht, dass sie da gar nicht fahren brauchen, auch auf der Straße fahren dürfen. Man sagt dann, sie können, sie müssen aber nicht auf dem Gehweg fahren. Eigentlich ist es ja dann Gehweg, wenn das aufgehoben wird.
Ja, ja.
Das macht man natürlich, um die Radwege nicht reparieren zu müssen. Das ist ja ein Schlag noch am anderen. Und ich habe das Gefühl, dass dies ja alles über die Autoindustrie gelenkt wird, dass die Radfahrer nicht überhand nehmen und die Autos weiterverkauft werden können. Denn es werden ja auch so an den Straßenrändern, wo die Radfahrer dann fahren, extra nicht repariert, damit die da ein Schlagloch nach dem anderen...
Das ist mal eine Unterstellung, Herr Landsberg. Herr Scholz, oder?
Ja, also, Herr Scholz, das ist völlig unstreitig. Das ist völlig unstreitig, dass
und
Städte
das
längst verstanden
natürlich
haben.
Ab auf Dauer jeden Tag diese Rumpelei mitzumachen.
Also Herr Scholz, das ist völlig unstreitig, dass die Städte ein hohes Interesse haben, den Radverkehr auszubauen. Das Schöne am Rad ist ja, auch ohne Elektroprämie kaufen sich immer mehr Leute E-Bikes oder Pedelecs und das ist eine Riesenchance für den Verkehr. Und das Erste, was Sie gesagt haben mit dem Spurwechsel, wenn das autonome Fahren kommt, dann werden wahrscheinlich die LKWs in der Tat in einer Spur hintereinander fahren, vom Computer gesteuert und die Überholvorgänge werden weniger werden und auf dem Stadtverkehr wird sich das auch auswirken, auch wenn das noch Zukunftsmusik ist. Ich bin ziemlich sicher, mit der Digitalisierung werden wir auch in diesem Bereich ganz andere Verkehrsformen und ganz andere Verkehrsflüsse bekommen.
Tilman Bracher, kann es denn auch sein, dass durch die Digitalisierung und damit ja möglicherweise auch die Chance für Pendler eher mal sozusagen am Wohnort zu arbeiten, vor also im Homeoffice zu arbeiten oder ähnliches, dass dadurch Verkehrsströme vielleicht auch ganz natürlich sich so ein bisschen verdünnen werden oder dünner werden?
Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Das beginnt ja bereits. Die Digitalisierung führt ja schon dazu, dass wir viel Onlinehandel machen. Und der Onlinehandel bringt uns auch wieder andere Mengen an LKWs, die dann in den Städten und aber auch auf dem Land eben zu ausliefern. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Die Digitalisierung wird den Verkehr sicherlich weiterhin prägen und verändern. Was ich toll finde, ist eben, dass diese Apps jetzt völlig zeitnah sagen können, ob beispielsweise ein Verkehrsmittel verspätet ist, ob man einen Anschluss noch kriegt, ob man irgendeine andere Strecke wählen soll. Also da denke ich, gibt es schon eine ganze Menge an Fortschritten.
Vielleicht bringt das Päckchen ja demnächst auch die Elektrodrohne.
Ja, könnte sein. Ja, die muss aber dann mit Solarstrom.
Ja, sowieso.
Das ist ja ganz wichtig. Ja, wir haben heute gesprochen über das Thema dicke Luft in den Städten. Wie wird der Nahverkehr attraktiv? Ich denke, wir haben eine ganze Menge neuer Ideen hier heute zumindest mal angerissen. Und vor allen Dingen haben wir festgestellt, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind. Der muss nur gebündelt werden von allen Seiten. Wird er in irgendeiner Form befeuert? Gerd Landsberg als Hauptgeschäftsführer deutscher Städte und Gemeindebund. Haben Sie dann das Gefühl, dass dadurch, dass die Automobilindustrie, die ja heute gerade eben von Herrn Kuhs auch nochmal sehr kritisiert worden ist, dass die nun sozusagen so ein bisschen bereiter sein muss, sich neuen Konzepten zu stellen, dass die jetzt in dieser Diskussionsrunde demnächst auch sich anderen Konzepten eher öffnen wird und dass das Auto vielleicht auch demnächst nicht an Bedeutung verliert, aber eine andere Rolle bekommt?
Da bin ich ganz sicher, jede Krise ist eine Chance und diese Krise ist eine Chance für die Verkehrswende. Und wenn die Automobilindustrie das nicht macht, dann wird sie auch keine Geschäfte machen und das wissen die.
Das Thema dicke Luft in den Städten, wie wird Nahverkehr attraktiv, haben wir mit Ihnen diskutiert und mit unseren Gästen. Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte und Gemeindebund, gerade nochmal gehört. Tilman Bracher, Bereichsleiter Mobilität am Deutschen Institut für Urbanistik, DIFU in Berlin. Und mit Uwe Petri, ist Gründer und Inhaber des Planungsbüros VAR, Planung für Radverkehr, Fußverkehr und Intermodalität. Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Thema morgen auf NDR Info im Themenabend schon ab 20.30 Uhr. Nordkorea setzt auf Atomwaffen. Wie soll die Weltgemeinschaft reagieren? Sie können wie immer morgen anrufen oder sich ab sofort auch im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Morgen ein internationales Thema, das uns aber alle sicherlich bewegt. Nordkorea setzt auf Atomwaffen. Wie soll die Weltgemeinschaft reagieren? Wie kann sie reagieren? Ein Themenabend ab 20.30 Uhr und Sie können natürlich morgen dann anrufen oder sich ab sofort auch im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Mein Name ist Andreas Kuhnt und wir vom Team der Redezeit heute wünschen Ihnen einen entspannten Abend. Bei uns weiter die Nachrichten jetzt und danach Play Jazz heute mit Thomas Haag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.